Der ebenso bärtige wie ungekämmte Typ aus dem Teutoburger Urwald musste jahrhundertelang warten, bis er dem Vergessen entrissen und zum historischen Helden erhoben wurde. Der Humanist Ulrich von Hutten war es, der sich im 16. Jahrhundert nach Rom begab, um die Spur des germanischen Heerführers aufzunehmen. Wie in den damals wiederentdeckten Quellen, den Annales des Tacitus, nannte von Hutten ihn in seiner gleichnamigen Schrift Arminius. Die Theologen im Rom der Renaissancezeit sahen in von Hutten den Nachfahren germanischer Barbaren, die erst durch die katholische Kirche zivilisiert worden seien. Als wollte er sich zugleich für diese Geringschätzung seiner eigenen Person rächen, überhöhte von Hutten die Figur des Arminius ins Überlebensgroße. Zwar würdigte bereits Tacitus das Freiheitsstreben des Arminius als typisch germanische Eigenheit und hob seine militärische Leistung beim Sieg über Varus im Jahre 9 hervor. Bei von Hutten aber erscheint Arminius nun bedeutender als Hannibal, ja, als bedeutendster Held der Antike neben Alexander dem Großen. Und es war Luther, der einen richtigen Deutschen aus Arminius machte, mit dem Namen Hermann.
Wenn ich ein Poet wäre, so wollte ich den zelebrieren. Ich hab ihn von Herzen lieb. Hat Herzog Hermann geheißen. Wenn ich jetzt einen Arminium hätte und er einen Dr. Martin, so wollten wir den Türken suchen.
Oder wie die anderen Teuflischen so heißen. Denn Luther sehnte sich eine Hermannsgestalt herbei in seinem Widerstand gegen die Päpstlichen und die Undeutschen. Auf in den Kampf gegen Rom, lautete sein Glaubensspruch. Seit Hutten und Luther wird Hermanns Ruhm als Retter der deutschen Freiheit immer wieder beschworen. Das reicht von einem 3000 Seiten starken barocken Drama bis zum nationalromantischen Dichter Viktor von Scheffel.
Als die Römer frech geworden sind, zogen sie nach Deutschlands Norden.
Erst Heinrich von Kleist formte aus dem Stoff ein poetisches Meisterwerk. Er verhalf Hermann zum endgültigen Sieg über das Vergessenwerden und er knüpfte dabei direkt an Luther an.
Allein muss ich in solchem Kriege stehen, verknüpft mit niemand als nur meinem Gott.
Hermann steht mit seinem Gewissen vor Wotan und den Cheruskern, wie Luther auf dem Reichstag in Worms vor Gott und Kaiser.
Da stehe ich nun. Ich kann nicht anders.
Kleists Drama von 1809 über die Hermannsschlacht wurde zum Schlüsselwerk des zu jener Zeit erwachten und auf den Begriff gebrachten deutschen Nationalbewusstseins. Es war die Zeit, als Napoleon, der sich selbst zum Kaiser gekrönt hatte, Europa mit seiner Volksarmee überrannte. Seine bewaffneten Massen waren noch angetrieben vom Elan der französischen Revolution, obgleich sie inzwischen einem Tyrannen dienten. Napoleon konnte schalten und walten, wie er wollte. Nach seinem Sieg bei Austerlitz setzt er 1806 dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ein Ende. Nur kurz darauf gewinnt Napoleon die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt gegen Preußen. Eine preußische Festung nach der anderen kapituliert schmählich. Nirgendwo meldet sich nennenswerter Widerstand, außer in Spanien, wo sich die ersten Guerilleros der Weltgeschichte herausbilden. Diese Partisanen rufen zum Volkskrieg gegen Napoleon auf. Ihnen gelingt es tatsächlich, die französischen Invasionstruppen in Schach zu halten. Diese spanischen Partisanen dienen einigen österreichischen und preußischen Offizieren als Vorbild, darunter Gneisenau und Clausewitz, der in diesem Kontext den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln proklamiert. In diesen Kreisen bewegt sich auch der ehemals preußische Offizier Heinrich von Kleist. Kleist nimmt nun das historische Vorbild vom germanischen Hermann, um es aktuell einzusetzen in seinen Propagandakrieg gegen Napoleon, der sich römisch-imperial gibt. Wie einst Hermann der Cherusker gegen die militärische Übermacht des römischen Imperators Augustus aufstand, so soll der neue Hermann erwachen und zur Levée en masse, zur Volkserhebung gegen den neuen Augustus aufrufen.
Einen Krieg bei Mana will ich entflammen, der in Deutschland rasselnd gleich einem dürren Walde um sich greifen und auf zum Himmel lodernd schlagen soll.
Heinrich von Kleist verkleidet seine deutschen Zeitgenossen mit den historischen Kostümen der germanischen Krieger aus dem Jahre 9 nach Christus. Und die Franzosen treten im Gewand der Römer auf. Anders als all die früheren und späteren Adepten schaffte es Kleist allein, den Mythos von Hermann dramatisch aufzuladen und mit Leben zu erfüllen. Dank der Gegenfigur zu Hermann, dank Thusnelda, seiner Gattin. Die wird von einem Römer umschmeichelt und umgarnt, wie es in den Augen von Kleists Zeitgenossen und nicht nur der, nur Franzosen mit ihrer Galanterie gelingt. Nun hat Thusnelda, genannt Tusschen, Angst, die Rache Hermanns, könnte auch ihren Verehrer treffen.
Tusschen, Tusschen, nun Tusschen, ich versichere dich. Ich liebe meinen Hund mehr als er dich. Du machst beim Styx dir überflüssige Sorge. Ich zweifle nicht, oh ja, wenn ihn dein schöner Mund um einen Dienst ersucht, er tut ihn dir. Doch wenn er die Orange ausgesaugt, die Schale, Herzchen, wirft er auf den Schutt.
Thusnelda will nicht glauben, was ihr Gatte Hermann düster prophezeit. Sie wirft ihm vor, blind zu sein, in seinem Hass auf die Römer nicht mehr zu unterscheiden. Ihr Verehrer sei anders.
Was ist der Deutsche in der Römeraugen? Thusnelda, nun doch kein Tier, hoff ich. Hermann? Was? Eine Bestie, die auf vier Füßen in den Wäldern läuft. Ein Tier, das, wo der Jäger es erschaut, just einen Pfeilschuss wert mehr nicht und ausgeweidet und gepelzt dann wird.
Eine für die Kriegspropaganda typische Wendung, man unterstellt dem Gegner blindwütigen Hass, um die Verteidigungsbereitschaft der eigenen Leute zu aktivieren. Und das Publikum der Hermannsschlacht konnte in den Römern klar den französischen Erbfeind erkennen. Kleists dramatischer Coup aber ist die Locke. Ihren Weg verfolgt man, als der römische Verehrer sie der römischen Kaiserin schickt. Als Thusnelda das erfährt, brennt auch sie vor Rache. Sie lässt den Verehrer von einem Bären zerfleischen. Nun nimmt das Drama seinen Lauf. Hass steigert sich in Brutalität. Ein deutscher Vater mordet seine von Römern vergewaltigte Tochter, Hermann zerteilt sie gar in 15 Stücke, verteilt sie an die 15 germanischen Stämme, um sie zu einem gemeinsamen Rachefeldzug anzustacheln.
Der Sturmwind wird die Waldungen durchsausend Empörung rufen und die See des Landes Rippen schlagen, Freiheit brüllen.
Es ist kein Ruf der Freiheit mehr, der in der Hermannsschlacht von Kleist erschallt, sondern ein Brüllen, ein Überbrüllen aller Zwischentöne.
Die ganze Brut, die in den Leib Germaniens sich eingefilzt wie ein Insektenschwarm, muss durch das Schwert der Rache jetzt so sterben. Mit allen, Kind. Nicht einer bleibt am Leben. Die Guten mit den Schlechten. Was? Die Guten? Das sind die Schlechtesten. Der Rachekeil soll sie zuerst vor allen anderen treffen.
Die Hermannsschlacht von Kleist, die 1809 die Varusschlacht von 9 nach Christus nachstellt, endet in einem Fanal, das über 60 Jahre später verstanden werden wird. Auf nach Paris, heißt Kleists Parole, auch wenn im Drama Rom steht.
Uns bleibt der Rhein noch schleunig zu ereilen, damit vorerst der Römer keiner von der Germania heilgem Grund entschlüpfe. Und dann nach Rom selbst mutig aufzubrechen. Wir oder unsere Enkel, meine Brüder. Denn eh doch, seh ich ein, erschwingt der Kreis der Welt vor dieser Mordbrut keine Ruhe, als bis das Rabennest ganz zerstört und nichts als eine schwarze Fahne von seinem öden Trümmerhaufen weht.
Kleists Hermannsschlacht wurde erst 1860 als nationales Weihespiel uraufgeführt. Mit der Reichsgründung von 1871 im Spiegelsaal von Versailles, auf dem Trümmerhaufen von Paris, wo die schwarzen und roten Fahnen der Kommune wehten, wurde Kleist zum Propheten des werdenden Reichs und sein Hermann zum Inbegriff des deutschen Patrioten, zum Vorläufer von Bismarck. Allein das Meininger Theater führte die Hermannsschlacht mehr als 120 Mal auf, dieses Meisterstück eines echten, deutschen und durchaus patriotisch durchglühten Dichters, wie man es empfand. Die Meininger gastierten von Wien bis Moskau mit diesem Stück. Das Drama führte zu einer Névrose nationale, zur nationalen Neurose, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche die Fixiertheit der Deutschen auf den französischen Erbfeind nannte.
Schlagt ihn tot! Das Weltgericht fragt euch nach den Gründen nicht.
In Kleists Drama lässt Hermann bei seiner ersten Amtshandlung einen Gegner köpfen, um ihn bündig zu lehren, was Deutschland sei. Und die deutschen Germanisten stellten sich in den Dienst der Propaganda. Der nachmals berühmte Romantikspezialist Ernst Beutler hielt 1936 im Schauspielhaus der städtischen Bühnen von Frankfurt eine Rede auf Kleist.
Als es den Anschein hatte, als ob unser Volk aus der Welt gestrichen werden sollte, als alle Schlachten verloren wurden und so Gott selbst gegen unser Volk zu zeugen schien, da war Deutschland Heinrich von Kleists Glaube.
Dass man mit dem Abbild seines Schlechters Hermann nicht spaßen kann, das bekam der jüdische Gymnasiast Berthold im Roman »Die Geschwister Oppermann« von Leon Feuchtwanger 1933 zu spüren. Nachdem er die Größe von Hermann, dem Germanen, angezweifelt hatte, brüllte ihn der Oberlehrer an:
»Ich dulde das nicht. Ich höre das nicht länger mit an. Was denken Sie sich denn, junger Mensch? Was für Leute glauben Sie denn, dass Sie vor sich haben? Hier, vor deutschen Menschen in dieser Zeit deutscher Notwende. Wenn Ihnen schon selber jeder Funke deutschen Gefühls abgeht, dann verschonen Sie doch wenigstens uns vaterländisch Fühlende mit Ihren Kotwürfen. Ich verbitte mir das!«
In Feuchtwangers Roman zeigte ein deutscher Schulmann im Frühjahr 1933, wie man Kritiker des deutschen Hermann, wie man zersetzende Elemente zertritt. Der Lehrer holte den Kleist heraus und hetzte die Schüler auf den jüdischen Jungen. Statt der Demütigung durch den Mob wählte Berthold den Freitod.
In dem Teutoburger Walde,
sim, 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 sim.
Huh, wie pfiff der Wind so kalte,
sim, 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 sim.
Kleist indessen hat nichts mit den Nazi-Ideologen gemein. Er war kein Rassist, aber ein Franzosenhasser aus persönlicher Motivation. Die französischen Truppen hatten die Karriere des bereits verzweifelten Kleist zerstört. Sie verhafteten ihn als Spion und er saß 5 Monate lang in französischer Haft. Aus Schmach und Demütigung wurde er von nun an zum Franzosenfresser par excellence. Er plante damals, das Wochenblatt Germania als Organ der deutschen Freiheit mit einem Katechismus der Deutschen.
Frage: Wer sind deine Feinde, mein Sohn? Antwort: Napoleon und, solange er ihr Kaiser ist, die Franzosen. Frage: Ist sonst niemand, den du hassest? Antwort: Niemand auf der ganzen Welt.
Kleists Drama Hermanns Schlacht war ein Zeitstück, das sich an seine Zeitgenossen wandte, die wie er unter der Tyrannei von Napoleon litten und nicht wie ein Goethe opportunistisch dem neuen Herrscher huldigten. Wegen seiner Kunstfertigkeit und seiner shakespearehaften Darstellung eines geradezu dämonischen Hasses überragt die Hermannsschlacht ihre Zeit und wird auch heute noch gespielt. Am Anfang des Dramas steht ein Wunsch, der besser am Schluss gestanden hätte.
Wenn sich der Bardenlied erfüllt und unter einem Königszepter jemals die ganze Menschheit sich vereint, so lässt, dass es ein Deutscher führt, sich denken. Ein Brit, ein Gallier oder wer ihr wollt. Doch nimmer jener Latier beim Himmel, der keine andere Volksnatur verstehen kann und ehren nur als seine.
Kleist sang noch nicht Deutschland über alles. Er war kein Verblendeter, sondern ein aufgeklärter Nationalist. Er wollte über den Verstand hinaus die Gefühle mobilisieren, wie später ein Brecht und Eisler auch.
Und nicht über und nicht unter, andern Völkern wollen wir sein.